Ja, guten Abend. Ich freue mich, dass wir so viele sind und dass Sie den Ruf hierher oder dem Ruf hierher gefolgt sind. Wir haben heute ein interessantes Thema, wie jedes Mal. Und heute haben wir auch wieder einen Gast eingeflogen, extra hierher. Der Winrich Schäffbuch hier vorne bei mir. Vielen Dank, dass du da bist. Wir freuen uns. Das Thema heißt, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer von euch den Flyer gesehen hat, der weiß das wahrscheinlich schon. Ich möchte euch zuallererst mal dazu ermutigen, musikalisch in Aktion zu treten. Vor euch liegen rote Liederbücher, die dürft ihr aufschlagen und dann das Lied, die Nummer 40, aufschlagen. Die Nummer 40, all die Fülle ist in dir, o Herr. Ich möchte jetzt zu Beginn noch mit uns beten und danach wird Winrich Schäffbuch hier loslegen. Herr, du großer, lebendiger Gott, ich danke dir, dass du hier bist, denn du hast es in deinem Wort zu uns gesagt, dass du hier unter uns sein wirst. Und ich danke dir, dass du heute Abend zu uns reden möchtest, dass du als lebendiger Gott zu uns sprechen möchtest durch Winrich Schäffbuch, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns bereit dazu machst, dass du uns einfach offene Ohren schenkst und unser Herz bereit machst, aufzunehmen, was du zu uns zu sagen hast, dass wir uns damit auseinandersetzen und uns nicht davor verschließen und dass wir dir einfach die Chance geben, zu uns zu reden. Ja. Ich möchte dich bitten, dass du den Nachmittag einfach segnest und dass du Winrich Schäffbuch segnest einfach und hier anwesend bist mit deinem Geist. Danke. Amen.
Ob Ihnen das bewusst ist, dass in den letzten Jahren weltweit etwas geschehen ist, was vor uns noch niemand erlebt hat. In den letzten Jahrzehnten sind in der Welt so viele Menschen in die Jesus-Nachfolge getreten, wie noch in keinem Jahrhundert vor uns. Das finde ich außergewöhnlich, weil es ja gleichzeitig verbunden ist mit einer unbeschreiblichen Christenverfolgung. Aber was in den letzten Jahren geschehen ist, sprengt alles Begreifen unserer früheren Jahrhunderte. Und noch nie war die Ausweitung des Reiches und der Botschaft des Evangeliums von Jesus so total wie in unserer Zeit. Es geht einher mit einem schrecklichen Schrumpfungsprozess bei uns in den westlichen Ländern, in den reichen Ländern des Wohlstands und der rundum sorglosen Versicherung bei uns. Wo alles abgesichert ist, wo alles Wehwehchen geheilt wird. Und in den großen Ländern der Armut, des Elends, breitet sich die Jesusbotschaft aus. Ich bin auf diese Bewegung gestoßen in der Arbeit, der letzten 25 Jahre meines Lebens waren geprägt von der Arbeit Hilfe für Brüder, wo wir hauptsächlich Kontakt gesucht haben mit einheimischen Kirchen in 120 Ländern der Erde. Und dann auch durch den Entwicklungsdienst, den wir aufgebaut haben, und durch persönliche Kontakte, ich war noch Gemeindepfarrer in Stuttgart, Darum einen Anruf kannst du einen chinesischen Professor taufen. Ich kann doch keinen chinesischen Professor taufen. Wie kommt der dazu, dass du dich in China taufen lassen? Ein Freund erklärt mir und sagt, er ist mit einer Staatsdelegation hier. Das ist eine ganz heikle Geschichte. Das kann man gar nicht so leicht tun, denn wenn der in China getauft wird, verliert er seine Professur. Ich sage, ja, wie kann doch niemand taufen, wenn ich nicht weiß, ob der Christ ist? Ja, wir können ein Gespräch arrangieren. Und wie, mit so einer Staatsdelegation, das immer kompliziert war, und wir reden nur ein paar Sätze, dann bin ich richtig erschüttert. Der Mann kennt das Neue Testament bald besser als ich. Ich sage, wo? Er ist ein Hausgemein, was er mir alles erzählt. Ich sage, warum lassen Sie sich nicht dort taufen? Er sagt, unmöglich. Oder Kontrollsystem der Regierung. Aber ja, warum? Interessiert mich. Warum sind Sie Christ geworden? Hat Sie die Tradition der großen Kirchen imponiert? Nein, sagt er, das hat mich abgeschreckt. Haben Ihnen die Pfarrer imponiert? Sagt er, nein, mich abgeschreckt. Haben Ihnen die christlichen Gottesdienste imponiert? Nein, mich alles abgeschreckt. Ja, was hat Ihnen denn imponiert? Sagt er, Jesus. Du weißt nicht, was es für mich bedeutet. Und dann erzählt er und sagt, wir waren als Studenten, das ahnt ihr gar nicht, auf dem Platz des himmlischen Friedens, weil die Demos waren. Und als dann mit den Panzern unsere Mitstudenten niedergewalzt wurden, wir haben geheult tagelang. Wir waren Sozialisten, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Wir wussten, Sozialismus ist die einzige Antwort auf die Weltprobleme. Wir waren gläubig, uns ist eine Welt zusammengebrochen. Da haben wir gewusst, es muss irgendwo eine Antwort geben. Und dann haben wir buddhistische Lehre studiert, wir haben hinduistische Veden studiert, wir haben Koran gelesen, wir haben alles gelesen. Ja, und dann hat mir einer von Jesus erzählt. Und dann haben wir gefunden, das ist die Wahrheit. Jetzt müsst ihr wissen, in China ist es so enorm. Auf dem Höhepunkt der Mao-Zeit, in den 70er Jahren, gab es in ganz China keine Kirche mehr, die geöffnet war. Als die Missionare gehen mussten 1949, muss ich kurz rekapitulieren, gab es etwa 750.000 Christen. Das war eine irrsinnig hohe Zahl. Hudson Taylor hätte das nie glauben können, dass mal das gibt. Ihr wisst, wie gebildet die Chinesen sind, ihre Kultur, ihrem Buddhismus. 750.000 in beiden Kirchen. Nach der kommunistischen Machtübernahme ist die Zahl runtergedrängt worden, und vielleicht 49.000, die im Untergrund noch gelebt haben. Beim Maoismus, wo die Joschka Fischer und alle rumgezogen sind, da waren doch die Demo-Studentenunruhen der 60er Jahre, was unsere Jugend war, die Mao-Mao-Bibel geschwenkt und so, in Deutschland der größte Bestseller unter Studenten. Auf diesem Höhepunkt hat Jesus angefangen, seine Ernte einzuholen, wo keine Kirche mehr geöffnet war. Und wenn Sie im Internet gucken, ich habe mir die CDs geholt für Ihre Gemeinde, weil das wird das Kreuz Christen in China, müssen Sie bloß anklicken, und dann können Sie sogar im Mainstream das kurz angucken, in der zweiten DVD, ist ganz toll, da erzählen lauter Leute, die führende Stellungen haben in China, in der Christenheit. Und darunter ist ein Mann, der erzählt, ich war Führer der Roten Garten. War Führer der Roten Garten, ich hatte 10.000 Studenten unter mir. Und wir sind durch die Dörfer gezogen, haben die Kirchen zerstört und die Bibeln verbrannt. Und dann war ein alter Prediger da und den haben wir gegriffen und gequält, sind auf ihn rumgetrampelt. Und dann hat er geschrien, Jesus, offenbare dich ihnen. Und wenige Monate später wurde ich Christ, auf dem Höhepunkt des Mao-Kultes. Durch das Gebet eines sterbenden Pastors. So baut Jesus seine Gemeinde. Wenn Sie heute hören, 130 Millionen sind Jesusgläubige Chinesen. 130 Millionen. Sind alle auf solche Weise im Glauben gekommen. Es ist natürlich nichts mehr einzudämmen. Ich war unterwegs und halte einen Vortrag im Schwarzwald und erzähle ein bisschen auch von den Christen in China. Und dann kommt nachher ein Ingenieur zu mir und sagt, ich war für 8 Jahre in Shanghai als Ingenieur. Stimmt nicht, was Sie erzählt haben. Die Zahl ist viel höher. Bei uns in Siemens, in ganz China, ist es strikt verboten. An Universitäten darf nie ein religiöses Wort gefällt werden, auch in Betrieben nie. Wir haben Gebetsgemeinschaften gehabt bei Siemens in Shanghai. Die Regierung kann gar nicht mehr durchgreifen. Da sind so viele weil das aufgebrochen ist. Es gibt keine Antwort als das Evangelium. Jesus lebt, er ist da. Wir haben ja unsere größte Mitarbeitertruppe in Yanxi. Das ist in der Mandschurei, wo noch nie das Evangelium missionarisch verkündet wurde. War ja Russisch, war dann Chinesisch gewesen und wie soll man dort was tun? Wie wir vor 15 Jahren angefangen haben, an einer Universität zu wirken, haben alle uns für verrückt erklärt, man durfte kaum darüber reden. 15 Jahre, eine Universität von 160 Professoren, die alle klar wiedergeborene gläubige Leute sind, Jesus-Leute, alle 160 Professoren. Yanbian University, können Sie im Internet alles anklicken, da ist das drin. Das ist ein Joint Venture, das die Christen gemacht haben von Korea aus mit Amerikanern zusammen und so weiter. Und unsere Professoren haben gesagt, das ist ganz schlimm, wie der Geheimdienst uns überwacht, dass wir nirgendwo was sagen. Aber die Studenten kommen unter vier Augen und die fragen uns, was ist der Sinn? Und den größten Durchbruch gab es für unsere Studenten, als ein Mitstudent gestorben war. Lang haben sie gebangt, ob er durchkommt. Und dann, was ist jetzt? Und dann haben sie erzählt, wir verbrennen den und versenken die Asche in den Fluss. Und dann, die Fragen kommen doch. Und auf einmal, das können wir uns in westlichen Ländern gar nicht vorstellen, wie der Hunger nach Jesus groß ist. Und das ist interessant. Die Indianer waren ja ein völlig vergessenes Volk für die Missionsarbeit. Und das ist in den 70er Jahren auf einmal gekommen, wie die Indianermissionen entstanden, bei uns verbreitet haben. Und wenn wir heute hören, ich habe selber dann durch Besuche festgestellt, ob sie nach Feuerland gehen oder bis sie Venezuela raufgehen. Die ganze Stunde kommt, wenn Gott einmal seinen Geist ausgießt über diese Völker, an einen Hunger nach Jesus kommt. Da waren die Quechuas in Ecuador, da haben die amerikanischen Missionare gesagt, wir brechen die Missionsarbeit ab. Jahrzehnte vergebens. Und als sie abbrechen wollten, kam der Durchbruch. Und wenn sie heute nach Ecuador kommen, die betreiben Bibelschulen, die haben Funkhäuser, die Verlage, die Indianer selber. Die sind das Evangelium auf einmal lebenstüchtig geworden, haben eine Energie, ganz anders, die sind immer so lethargisch wie früher. Und das ist überhaupt erstaunlich. Lateinamerika, das hat schon ein Soziologe in Amerika, ein führender Soziologe mal gesagt, Lateinamerika ist auf dem Weg, ein evangelikaler Kontinent zu werden. Das war seit Jahrzehnten eine ganz große Erweckung des Evangeliums. Und aber auch die Pfingstkirchen haben als größte Kraft nur das Schwert des Geistes, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist die Kraft. Was sonst an Atmosphäre dabei sein mag bei Pfingstkirchen, das wird auch im Laufe der Zeit wieder rasch abfallen. Das Wort Gottes bleibt, das Glauben pflanzt. Und das Interessante, in Lateinamerika ist es so, dass es eine Kulturrevolution gab in den Familien, dass der Macho-Vater, der bisher ein wildes Leben geführt hat, gehurt hat, außer Ehe, plötzlich ein treuer Familienvater ist, durch das Evangelium. Und das ist ein Beispiel, dass er mit dem Geld sorgfältig umgeht. Und das wächst dann auf einmal. Und wir können das überhaupt in ganz vielen Ländern beobachten. Und erstaunlich hängt es auch zusammen mit der Verfolgung. Weil dadurch, was ist denn der Verfolgung? Ich habe noch nie gehört, dass Muslime Probleme haben, mit Christen Gottesdienst zu halten. Was ja unsere Pfarrer der Landeskirche weidlich tun, die das Evangelium verraten. Aber sobald sie bei einem Muslim von Jesus reden, ist die Hölle los. Wenn sie von Jesus reden, ist die Hölle los. Da gibt es keinen Kompromiss bei einem Muslim. Und es ist bei den Kommunisten genauso. Kommunisten haben nichts gegen Weihrauch. Oder gegen Talere oder sowas. Sondern sie haben eine Allergie. Und das war in der Verfolgung, ich war ja lange Zeit auch von Licht im Osten der Vorsitzende, denn das war die erste Zeit meines Lebens, bevor wir dann eine ähnliche Arbeit bei Hilfe Brüder für die ganze Welt gemacht haben, die Gemeinden zu stärken, die angefochten sind, denn wir haben das immer festgestellt, es waren ja keine politischen Auseinandersetzungen, aber die Kommunisten haben nie ertragen, dass man gesagt hat, der Mensch ist in seinem Herzen so gefallen, dass er eine Erneuerung braucht. Nein, der Sowjetmensch ist gut und er schafft die neue Welt. Nein, das kann der Mensch nicht schaffen, weil er böse ist, von Jugend auf und ein trotziges Herz hat. Und ohne Gott kann er sowieso nichts tun, ohne eine Erneuerung. Das hat Kommunisten geärgert. Wenn man von Wiedergeburt und Erneuerung sprach, dann war der Widerstand da und darum gab es ganz viel Entdeckung. Und darum ist das erstaunlich. Begegnung in Burma. Burma ist ja so ein war ein schwerer Polizeistaat, marxistisches, militärisch, schwere Christenverfolgung. bis in unsere Tage hinein hat sich in den letzten Jahren etwas gelockert. Und da schon vor Jahren noch in dieser Zeit der ganzen Folgen traf ich vier Männer, die nannten sich Myanmar Inlandmission. Myanmar ist der neue Name für Birma. Und ich sage, wie macht ihr das? Inlandmission? Ja, sie waren da ganz schlicht, natürlich haben sie es gemacht. Und dann sagen sie, wir waren buddhistische Mönche. Was? Ihr wart buddhistische Mönche? Die haben so gelbe Kutten und läuft da rum und bettelt da auf der Straße ums Essen. Ihr kennt ja das, wie die Buddhisten das machen. Das ist ja bei uns so eine Schickeria-Religion, Buddhismus. Übrigens, Buddhismus ist grausame Christenverfolgung. Nichts von dieser Friedfertigkeit, die bei uns behaupten. Müsste unsere Leute mal in Sri Lanka gerade fragen, wie es denen heute geht, denn die Kirchen abgebrannt werden, die bedroht werden an Leib und Leben. Aber dann habe ich die Mönche gefragt und gesagt, wie ist das Buddhismus? Schon eine große Lebensweisheit drin. Der Buddha mit seinen dicken Bauchfalten, das ist ja so, wie man den Stress bewältigt. So, das ist für unsere Leute heute ansprechend, wie man die Dinge an sich runterlaufen lässt, so ganz die Gleichmut hat und sie versenkt. Er glaubt ja nicht an Gott, er glaubt ja ans Nirvana, ans Nichts. Buddhismus, ja, interessant. Ja, und warum seid ihr Christen geworden? Wieder meine Frage. Hat euch den Lieder der Christen... Nein, gar nicht. Und kennen wir gar nicht. Nein, das ist auch nie interessiert. Und wir haben da auch nie was Imponierendes. Was wir immer meinen, die Gemeinden, das sei so toll, wenn sie uns sehen. Dass die Leute sagen, Mensch, so will ich auch mal sein, wie wir sind. Gell? Aber das gibt's ja gar nicht. Als das erste Mal uns einer von Jesus erzählt hat. Und das will ich Ihnen einfach mitgeben. Es ist in der ganzen Welt eine Bewegung, wie sie noch nie da war. Und dann sagten die, und wir wollten mehr wissen. Und dann haben wir ein neues Testament gefunden. Und wenn wir mehr gefunden haben, mit diesem Jesus, dem wollen wir unser Herz öffnen. Der soll uns erfüllen mit seiner Macht und mit seinem Leben. Was ist schön, da heute bei der Straßeneinsatz, ich habe wieder gut gefahren, wie ist denn das, dass Christus ist mein Leben? Das kann man bei diesen Leuten ganz toll erleben. Ich habe es von Lateinamerika schon erzählt, ein ganz neuer Lebensstil. Aber dass Christus in mir lebt, wie es Paulus in Galater 2 sagt, zu leben nun nicht mehr ich. Mein Ich ist besiegt, Christus ist mein Innerstes, er erfüllt mich, er lebt in mir und ich lebe in ihm, er erfüllt meine Gedanken, er treibt mich. Was mein Leben ist, ist er und ich habe mich ihm ausgeliefert. Ganz wunderbar, er lebt, Jesus, der wirkliche auferstandene Herr. Und jetzt kennen Sie unsere ganzen Diskussionen, unsere Kirchen über theologische Fragen. Professor Berger in Heidelberg, ein Theologe, sagt, 75% der Theologen der Landeskirchen haben keine persönliche Beziehung zu Jesus, weil es Jesus für sie gar nicht gibt. Und das ist eine Bewegung da in der ganzen Welt, die ansteckt und die auf einmal uns erfüllt. Ich muss aber noch sagen, dass ich oft traurig bin, wenn ich Sendungen im Evangeliumsrundfunk oder so höre, wenn immer wieder gesagt wird, auch von jungen Leuten, sonst im Gespräch, ich möchte meinen Klassenkameraden beweisen, dass es Gott gibt oder ich möchte ihnen erklären, dass es Gott gibt. Denke ich, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Atheisten wirklich gibt. Ich halte es auch für möglich, dass Stalin auch noch heimlich gebetet hat, wenn ich so die Psyche des modernen Menschen kenne. Aber die Frage, was sich die Leute unter Gott vorstellen, ob sie sich einen Buddha vorstellen oder einen Allah oder wie die Hindus, die haben 300 Millionen Götter. Wahnsinn, ich muss mir vorstellen, 300 Millionen Götter. Und Lieschen Müller im Nachbarhaus, ersten Stock, Verkäuferin bei Lidl, die sagt, ah, das ist so ein höheres Wesen. Was ist ein höheres Wesen? Ein Flugzeug oder ein Vogel oder was? Was ist denn das? Ein höheres Wesen? Was stellst du denn darunter vor? Und deshalb ist es so, dass es uns Menschen verborgen ist, wer Gott ist. Wer ist denn Gott? Ist den jungen Leuten gar nicht mehr bewusst, dass die Nazis, die mit dem Christentum aufgeräumt haben und nicht mehr mit der christlichen Botschaft was im Hut haben wollen, wie nannten die sich? Gottgläubig. Wisst ihr das? Wenn man nicht Christ ist, war man gottgläubig. Und dann müssen wir auch wieder aufpassen, wenn wir sagen, wir glauben, dass es einen Gott gibt, dann seid ihr gerade so weit, wie die Nazis waren. Das ist noch nicht ausreichend. Sondern Jesus sagt einmal, Vater im Himmel, ich preise dich, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast. Du hast den gescheiten Leuten der Welt den Zugang zur Wirklichkeit des lebendigen Gottes zugemauert. Und Jesus sagt, super, Vater, das hast du toll gemacht. Mit dem natürlichen Verstand kann man Gott nicht ergründen. Aber ich preise dich, du hast es den Unmündigen geoffenbart. Wer sind denn die Unmündigen? Das sind Leute, die mit ihrem Leben nicht mehr fertig werden. Die gescheitert sind, die ohnmächtig sind. Und interessant, genau da schließt der nächste Satz an. Sie kennen die Stelle aus Matthäus 11, aus der ich jetzt auswendig zitiere. kommt her zu mir, ihr mühseligen und beladen, ich will euch wichen. Du darfst zu Jesus kommen heute Abend mit einer Not und darfst sagen, Herr Jesus, ich werde mit meinem Leben nicht mehr fertig. Das war mein Weg zur Bekehrung. Als 15-jähriger Kerl, ich habe die Macht der Sünde in meinem Leben erlebt. Und ich bin traurig, wenn heute in den Versammlungen nicht mehr über Sünde gesprochen wird. Das ist die große Not meines Christenlebens. Wo ich versage, durch meine Zunge, durch mein Herz, durch meine bösen Gedanken, durch Eifersucht und Neid und Machtdenken und wo immer schuldig werden. Das ist eine Realität bei uns im Leben. Und dort öffnet Jesus das Verständnis, indem wir ihn erkennen können. Kommt her zu mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und das ist der Zugang. Darf ich noch mal ein Bild erklären? Ich wohne in Cannstatt, ganz nah beim Kurpark, eine herrliche Wohnung. Wir haben uns erst im Alter 3,5 Zimmerwohnung, sehr klein, weil wir so viel unterwegs sind. Und da ist gleich in der Nähe das kleine Gewächshaus, wo Gottlieb Daimler den ersten Motor gemacht hat. Er kam ja von Glück nach Humboldt Deutsch und wollte nie mehr was machen, hat sich auch schriftlich verpflichtet, nie mehr eine Entdeckung zu machen. Er war von Glück nach Humboldt Deutsch enttäuscht. Er war in Russland in der Eisenbahntechnik und war auch enttäuscht. War sehr krank an den Heilquellen von Stuttgart. Wir haben ja die zweitgrößten von Europa. Mineralquellen, wollte Heilung suchen. Aber dann hat er in einem Gewächshaus gebastelt, immer bei Nacht. Und die Nachbarn haben die Meldung der Polizei mitgegeben. Da wird immer mit Metall gearbeitet. Und die haben dann bei Nacht und Nebel einen Polizeieinsatz gemacht und wollten die Falschmünzerwerkstatt ausheben. Aber das war natürlich Gottlieb Daimlers Bestelei, der dort den Motor gebaut hat. Und da denke ich immer wieder, was sind das für geniale Leute gewesen? Das ist so ein kleines Museum eingerichtet. Und wenn Sie das mal besichtigen, was die Entdeckung von Gottlieb Daimler war. Das sind alte Ingenieure von Daimler, die haben mir versucht zu erklären, einem nicht, dahinter sitzt so ein Ingenieur. Also das müssen 3000 Patente gewesen sein, das zu dieser ganz tollen Kurbelbewegung, das, was da alles war, zur Entdeckung des Motors, auf jeden Fall des Ottomotors. Und was er entdeckt hat, denke ich, der Menschengeist kann Gewaltiges tun. Was kann der Menschengeist tun in der Medizin, in der Wissenschaft? Ich will den Menschengeist nicht schlecht machen, aber vor Gott taugt er nichts. So wie der Dr. Sauerbruch gesagt hat, der Mensch hätte keine Seele. Er hätte so viel Leichen seziert und hätte noch nie eine Seele gefunden. Das ist so das Problem. Es war nicht der Sauerbruch, es war sein Vorgänger. Der Reichstagsabgeordnete war, ja. War schon vorher. Der es gesagt hat, der Mensch hat keine Seele, war nicht Sauerbruch. Virchow, der Abgeordnete war, der auch die Rente mit 65 eingeführt hat. Seitdem haben wir die ganzen Probleme in der Politik. Das war Virchow. Also hat es eingeführt, aber Menschengeist kann ganz viel, aber vor Gott ist er absolut blind. Und das ist etwas Schweres für den modernen Menschen zu verstehen, weil heute der Mensch sagt, wir können alles, sogar am Berliner Flughafen bauen. Stuttgart 21 wird das noch toppen, warten Sie, ich verspreche es Ihnen. Aber sonst kann der Menschengeist fast alles und dann kommt die Grenze, aber bei Gott ist absolute Grenze. Sondern er kann es nicht entdecken, eine Mauer. Und deshalb, woher kommt denn der Satz, dass wer Jesus hat, der hat das Leben. Das hat ausgerechnet Johannes der Täufer gesagt. Eine Stelle, die Sie immer überlesen. Ich behaupte ja, Johannes der Täufer ist einer der völlig missverstandenen Leute, weil man immer auch so macht. Er sei so streng gewesen, war er doch gar nicht. Er war ein Freudenprediger. Jesus kommt. Und dass der Schmutz weggeräumt wird, das ist wichtig. Und dass Menschen sich bekehren müssen, ist wichtig. Johannes der Täufer war ein Freudenbote. Johannes der Täufer hat auch nie gezweifelt. Glaube ich nie. Steht auch nicht in der Bibel drin. Seine Jünger haben gezweifelt. Und die sind zu Jesus gekommen. Johannes war so fest. Übrigens im Isenheimer Altar ist es auch so schön dargestellt, wie der Finger nicht wackelt. Der da ist es. Johannes der Täufer, der hat es in Johannes 3 gesagt. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Der hat das ganz erfüllte Leben. Er hat es vorausgesehen. So klar. Das war schon wegweisend und so wunderbar. Aber wer diesen Sohn Gottes nicht hat, über dem liegt noch der Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes ist die Wirklichkeit dieser Welt, in der wir leben. Wenn ich durch Berlin gehe und gehen Sie durch die Nacht von Berlin, dann sagen Sie, unheimlich, diese Leere, diese Sinnlosigkeit und diese Suchen der Menschen, die Nichtigkeit des Lebens, die man mit Händen greifen kann. Und die Menschen sind wie verschlossen, auch heute, wie wir sie ins Vorüberziehen sagen, wir haben da ihnen nur die Freudenbotschaft zu bringen, als ob wir was verkaufen wollten. Und der Zorn Gottes lastet über diese Welt. Der Zorn Gottes ist ein größeres Problem. als die radioaktive Strahlung der Atomenergie und ist noch ein größeres Problem als die Wirtschaftsprobleme unserer Zeit und als der Unfrieden dieser Welt. Am Zorn Gottes geht die Welt zugrunde oder sie tut Buße, und deshalb ist Buße ein wichtiges Wort. Ich muss umdrehen, und da lässt sich Jesus finden, wenn ich mich stille und sage, ja, es ist ein Problem. Ist ja für jeden Berlin-Besucher wichtig, für mich auch nochmal die Berliner Mauer nochmal zu sehen. Da wissen Sie, was eine Mauer ist. Da kommen Sie nicht drüber. Zwischen Gott und dem Menschen ist eine Mauer gezogen. Und wie kommen Sie durch eine Mauer durch? Da muss ein Weg gebahnt sein. Und dann kann nicht Hänschen klein kommen und eine Mauer durchstoßen. Ich kann nicht von meiner Seite, ich stoße dauernd an der Mauer an, wenn nicht Gott selber diese Mauer öffnet und Zugang schafft. Deshalb ist es für uns so groß, dass Jesus gekommen ist und uns das enthüllt hat. In Jesus kommt die ganze Fülle Gottes zu uns. Und dann lesen wir das Evangelium. Und ich halte das so wunderbar schön, auch wie Sie Ihre Bibelstunde am Mittwoch haben, weil ich das für so wichtig halte. Einfach auch in Ihrem persönlichen Leben Bibel zu lesen. Auf jeder Seite offenbart sich Ihnen Jesus. Die ganze Gottesliebe können Sie fassen. Sein Erbarmen. Ich habe in meiner privaten Bibellese gerade einen schwierigen Abschnitt aus Jeremia gelesen. Wie das Herz von Gott zerbricht in Erbarmen mit unserem leeren Leben, wie wir an den Schwierigkeiten unseres Lebens kaputt gehen, das muss man doch wissen, damit man den Trost des Evangeliums hat und damit man aufgerichtet wird durch dieses wunderbare Evangelium, dass wir auf einmal die Augen geöffnet bekommen und wir das auf einmal sehen, was er uns sagt. Durch das Wort Gottes erkennen wir Jesus. Es ist ja interessant, wenn Sie dann die Bibelgeschichten lesen, die Geschichte auf dem See, wie die Jünger in Not waren und nachts Jesus zu ihnen sichtbar kommt. Manche meinen ja immer noch, wir müssen Jesus sehen, das wäre besser. Und da ist Jesus sichtbar gekommen in der dritten Nachtwache, als sie in Not litten im Sturm. Was haben die Jünger kombiniert? Er ist ein Gespenst. Also Jesus als Gespenst zu deklarieren, ist ein dicker Hund. Und beim Auferstandenen war es genauso. Die Maria Magdalena dachte, es sei der Gärtner. Also unsere Augen trügen ganz stark. Und das ist interessant, in der ganzen Bibel spielen die Augen gar keine Rolle. Und das ist für uns moderne Menschen natürlich schwierig, weil für uns Fußball und Fernsehen und alles zusammengehört. Ich muss was sehen. In der Bibel muss ich hören, weil Gott durch das Wort redet. Von Noah, von David, von Jesaja, überall Adam. Er redet, Adam, wo bist du? Wenn ich nicht hören kann auf die Gottesstimme, die in dieses Menschenwort hineingebunden ist, der Bibel. Aber das ist das Geheimnis der Bibel. Ich kann immer nur sagen, die Verachtung, die heute über dem Wort Gottes ausgesprochen wird, das ist so schlimm. Gerade von theologischer Wissenschaft, das ist so ungeheuer. Eine so blinde Wissenschaft, die das nicht erkennt. Diese Bibel, die seit 2000 Jahren, also im Jahr von Karl dem Großen schon, die Menschen zur Ewigkeit geleitet hat. Dieses Wort Gottes hat genau die gleiche Bibel, die wir haben. Das ist kein Vers anders. Und kein Vers ist heute anders bei den Japanern und kein Vers ist anders bei den Indianern. In ganz verschiedenen Kulturen wirkt dieses Wort Gottes, dass Menschen sich bekehren, dass sie zum Glauben an Jesus kommen, den man mit den irdischen Augen nicht sehen kann, und mit einer Gewissheit tun, dass sie für Jesus massenweise in den Tod gehen. In einer großen Gewissheit, das kann man sich nicht erklären, wenn man nicht weiß, dass das Wort Gottes vom Heiligen Geist gefüllt wird. Und gefüllt ist, das steht ja oft drin, sie haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Ach, wie oft habe ich die später gehört, hast du dir vorgestellt, die hätten da gesessen und den Griffel geführt. Ja, wie denn sonst? So wie auch der Herr heute das Wort in der Predigt gibt und der Bibelstunde, und wo sie im Hauskreis es austeilen, gibt es ihnen. Der Geist Gottes wirkt. Aber nochmal, es ist das Schwert des Geistes. Und darum hat es eine Wirksamkeit. In der Bibel ist das Wort Gottes immer mit dem Heiligen Geist verknüpft. So weit, dass sie so ein Heiliger Geist und Wort Gottes austauschen können. Neugeboren durch Wasser und Geist oder neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes, 1. Petrus 1. Ganz klar. Das Wort Gottes ist die Gegenwart des Heiligen Geistes in uns. Da haben wir auch eine Klarheit, wo charismatische Auswüchse Menschengeist sind, die irgendwo in einem Hirn ausgewachsen sind. Und was das Wort Gottes muss immer dort wieder zurückführen, wo es nicht mehr das Wort sagt, dann will ich es auch nicht mehr. Ich will bei diesem Wort bleiben, weil Gott sich in sein Wort gebunden hat. Und Gott, ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue, die unzähligen Verheißungen. Wie Jesus das Wort genommen hat, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Da meint Jesus das Alte Testament und dann will ich mich auch dran halten und drunter stellen. Und darum ist so wichtig, ich kann durch die Schrift Jesus erkennen und dann kann ich vor der Krippe stehen, eine Futterkrippe, und da liegt Jesus drin. Ich sehe die Herrlichkeit Gottes in diesem geborenen Kind, so wie wir Weihnachten feiern. Ich stehe in deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bringe und schenke dir, alles will ich ihm geben. Und dann sehe ich ihn, diesen Jesus, nicht in der Krippe, ich sehe ihn vor dem Sarg der Witwe von Nain, ihrem Sohn, und er spricht sein Wort. Und ich sehe Jesus noch viel herrlicher beim Gichtbrüchigen. Aber nochmal ganz wichtig, wo wir Jesus wirklich erkennen. Jesus erkenne ich erst richtig, und da kann ich selber prüfen, ob das Wort Gottes mir die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, die Wahrheit über mein eigenes Leben. Die Bekenntnisse, die ich sehr hoch schätze, weil es Formulierungen des Glaubens sind, die helfen uns ganz besonders zur Klarheit. Und zwar nicht nur die lutherischen Bekenntnisse, die sind schon super, etwa der dritte Glaubensartikel bei Martin Luther, so genial übersetzt. Da sagt er schon, dass ich glauben kann nur, weil der Geist Gottes mich durchs Evangelium erleuchtet. Wir haben das auswendig gelernt, Sie vielleicht nicht, deshalb will ich es jetzt hier gar nicht zitieren, aber es lohnt sich mal zu lesen, der Geist Gottes, der mich durchs Evangelium erleuchtet, der mit Licht erst aufsteckt, dass ich die Erkenntnis kriege, das lutherische Erkenntnis gewesen, kann so durch den Heiligen Geist Christus erkennen und gläubig sein. Und das darf ich bitten, der Suchende bekommt das. Aber noch viel schöner, vielleicht der Heidelberger Katechismus, die Kurpfalz war kalvinistisch, das war ja dann auch der Grund, warum das auch bei Paul Gerhard kleine Konflikte gab, aber im Grund, wenn man es heute liest, sagen wir, sind ja gar keine großen Gegensätze. Paul Gerhard hat sich nur dagegen gewehrt, dass der große Kurfürst in die kirchlichen Glaubensdinge hineinregiert hat. Es ging ihm nicht um die Details. Es ging ihm um dieses, dass die Staatsmacht nicht in Glaubensdinge regieren darf. Darum hat das ein Amt damals zur Verfügung gestellt, das nötig in Berlin zu sagen. Aber das steht im Heidelberg-Katechismus, der für die kalvinistische große Pfalz war, das war ein Riesengebiet, gar nicht mehr mit der heutigen Pfalz vergleichbar. Da heißt es, ich bin von Natur aus geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Gott sei Dank, dass das einmal Denker, gläubige Leute vor uns festgestellt haben. Das ist das, was wir wissen müssen. Ich war neulich bei einem Gottesdienst von 5 Orden an Pfingsten und da gab es einen Tumult, weil Kirchenälteste sich aufgelehnt haben. Die brauchen mir nicht sagen, dass ich ihr böses Herz hätte. Doch, ich muss es ihnen sagen, sonst sind sie keine Christen. Weil das Christen wissen, ich bin ein verlorener und ein verdammter Mensch, so hat es Luther gesagt. Und werde nur durch die Gnade von Jesus gerecht. Niemand anders kann mir den Himmel aufschließen als Jesus, der mich erlöst hat und der für mich am Kreuz gestorben ist. Und darum schließt auch das auf einmal uns die Passionsgeschichte wieder ganz neu auf. Für den modernen Christen ist die Passionsgeschichte ein Mahnmal von Amnesty International. Oder für die Verkehrstoten. Es gibt Aber Jesus ist nicht aus Versehen gestorben, Jesus ist absichtlich gestorben. Das ist nicht ein Tyrannenopfer. Jesus hat gesagt, es muss sein, Vater, wenn es möglich ist. Ich will es nicht, aber wenn du es willst, gehe ich. Und dann geht er ans Kreuz und das Volk steht ums Kreuz rum und versteht nichts und glotzt und guckt und schwatzt. Was geschieht denn da? Sie begreifen gar nicht, wie heute eine Blindheit ist. Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Und sie lästern noch. Ach, wenn der Gottes Sohn wäre, könnte er vom Kreuz runtersteigen. Und sie lästern sogar der eine Terrorist, der mit Jesus gekreuzt wird. Der Schächer lästert auch noch. Und der andere sagt, du, wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Der Erste, der begreift, ich muss Buße tun, damit ich teilhabe an der Erlösung, die Jesus geschaffen hat. Ohne persönliche Buße und Erkenntnis meiner Schuld gibt es keine Vergebung. Und dass ein Mensch so sein kann, das ist in der Passionsgeschichte toll, dass er selbst, wo ein schrecklicher Verbrecher, ja ein Mörder war, dann spielt man nach außen, ich bin gut. Das ist die ganze Lüge, wenn Sie mal mit Menschen reden heute, wenn Sie, da kann man bloß entsetzt sein. Menschen, ich habe mir nichts vorzuwerfen, dabei wissen Sie, Ehe ist kaputt, Schuld überall im Leben. Ich habe mir nichts vorzuwerfen, ich habe ein gutes Herz und ich bin gut. Das ist eine befreiende Botschaft. Leute sind so stolz, weil sie sagen, ich bin doch nicht wieder Hoeneß, dabei hat er bloß gezappt, der hat das Geld gar nicht richtig eingenommen. Die Leute sind so stolz. Ja, wie die Bundestagsabgeordneten, die dann auch noch ihre Zweitwohnungssteuer vergessen haben. Da hat ja einer am lautesten geschrien über Steuerbetrüger. Das ist ja immer so blöd, dass man nie erkennt, Mensch, und jetzt für uns selber. Jeder Tag ist angefüllt mit so viel Selbstliebe und Machtdenken und Ehrgeiz und unrechtem Tun. Und was sagt der eine neben Jesus? Herr, denk an mich. So einfach ist Glauben. Sich Jesus anvertrauen, Herr, nimm mich mit. Du musst mein Leben prägen und musst mich führen. Das ist so toll, dass ich das habe. Und Gott kann selig machen, das ist so wunderbar. Und darum ist das Kreuz, das ist entscheidend. Diese Botschaft für unsere Zeit heute, das Kreuz. Dass sich die Leute dran stoßen, dass sie es nicht verstehen, müssen wir es ihnen erklären. Und am schönsten können wir es erklären an unserer eigenen Lebensgeschichte. Und ich bin überzeugt, es gibt kein anderes Wort für unsere muslimischen Nachbarn, und sie haben so viele, ihre türkischen Nachbarn, als dass ich es ihnen aus ihrem Leben erzähle. Ein Muslim hat keine Sündenerkenntnis. Und sie können es ihm nur selber sagen, wenn du wüsstest, ich bin ein Kind der Hölle. Sagt, du machst doch alles so gut und bist doch so ein guter Vater. Und sagt, nee, hast du eine Ahnung. Sie können es nur von Ihnen selber erzählen. Sie können sagen, du bist ein Sünder. Das nimmt kein Mensch ab. Aber Sie können sagen, ich bin einer. Und so war das Zeugendienst der Christen auch in den Jahrhunderten immer der einzig wirksame, auch in der Erweckungsbewegung. Vielleicht wundern Sie sich, warum die Erweckungsprediger der Krummacher in Berlin und warum die so von der Sünde gesprochen haben. Warum denn? Weil das eine Erfahrung war. Der preußische Hof hat als die Hallische Theologische Fakultät am Ende des 19. Jahrhunderts schrecklich liberal war, haben sie eine Berliner Wunderwaffe runtergeschickt, August Tulluk. Armes Juwelierskind, man glaubt es kaum, armes Juwelierskind hat nur studieren können, er ging zu einem Professor und hat gesagt, Sie müssen mich aufnehmen. Und er hat es getan. Der sprach mit 16 Jahren 19 Sprachen fließend, ein Genie. August Tulluk war ein ganz schlichter Jesusjünger, ging nach Halle. Er hat überhaupt vielen Leuten die Augen geöffnet. Zum Beispiel einen jungen Theologen, Rische, hat er gezeigt, was Sünde im Leben ist. Und er hat das Lied gedichtet, Gott ist die Liebe, er liebt auch mich. Ich lag in Banden der schnöden Sünde, ich lag in Banden und konnte nicht. Kennt ihr das noch, das Lied? War Rische. Ein anderer war Philipp Spitta, ein Freund von Heinrich Heine. Die haben miteinander studiert, dick und dünn. Heinrich Heine hat eine Gitarre von Philipp Spitta gekauft. Aber nach der Bekehrung hat Philipp Spitta mit ihm gebrochen. Und wo ist die Bekehrung? Vorlesung damals von August Tulluk in Göttingen. Er hat gesagt, du musst einmal die Höllenvater Selbsterkenntnis machen. Tolles Wort. Die Höllenvater Selbsterkenntnis. Mensch, was ist das Menschenherz? Das wurde Theologie beim August Tulluk, Ding in die Höhe. Ich lese gerade so ein bisschen wieder August Tulluk Schriften im Internet. Wenn Sie die antiquarisch, die können Sie kaum bezahlen. So teuer sind die heute gehandelt. Aber man kann es ja mal leihen, so ein Buch. Das ist genial für unsere Zeit noch. Wichtig. Dann hast du die Himmelvater Gotteserkenntnis. Wenn du die Höllenvater Selbsterkenntnis durchgemacht hast. Und ich glaube nicht, dass man anders zum Glauben kommen kann, als über diese Erkenntnis unserer Schuld. Ich brauche ein Heiland. Und ich brauche, je älter ich werde, mein Christenleben ihn immer dringender. Denn je älter ich werde, sehe ich die Macht der Sünde in meinem Leben immer stärker und immer gewaltiger. Und darum ist es so wichtig, dass ich ihn ergreife und sage, Herr Jesus, du musst jetzt mein Leben übernehmen und du musst das Ruder meines Schiffleins in die Hand nehmen und du musst mich treiben und du musst mir deine Gedanken in den Kopf geben. Dein Heiliger Geist soll mich erfüllen. Was ist denn der Heilige Geist? Hat der Jesus auch wieder klar gesagt. Sündenerkenntnis, er überführt von der Sünde. Die Welt wird er überführen von der Sünde und vom Gericht. Ohne Geist Gottes kennt kein Mensch seine Sünde. Hat er große Sprüche, ich bin gut, habe ein gutes Herz, kann mich selber erlösen. Hat noch nie ein Mensch gekonnt, aber der Mensch lügt weiter. Und dann macht nach Johannes 16 der Geist Gottes das Zweite. Er wird mich verherrlichen, er macht Jesus groß. Und das ist der Trost bis in meine Sterbestunde. Er hat für mich bezahlt. Und ich bin gerecht geworden durch den Glauben, weil Jesus für mich am Kreuz starb. Und wir können niemand anders zum Glauben führen. Es gibt keinen Trick, es gibt auch keinen Nürnberger Trichter, mit dem man den Glauben irgendwo einem eingießen kann. Man kann nur sagen, es braucht auch keine Dogmen, sondern es braucht einfach das Evangelium mit seiner ganz klaren Rede. Und das verstehen Sie selbst in Petrus. Es ist auch schön, August Tullo sagt, die schlimmste aller Sünden ist der geistliche Hochmut. Wenn man stolz ist, ich bin ja Christ, und dann bricht er ein und verrät Jesus an einer ganz unnötigen Stelle, bei der Magd am Feuer, nach allen großen Sprüchen. Und das ist so wichtig, am Evangelium, das Evangelium ist die beste Glaubenslehre, und wir brauchen gar nicht groß philosophieren. Und ich habe fast auch ein Aber gegen manche Glaubenskurse, weil sie sagen, lasst doch am Wort Gottes euch wieder reifen, weil das Wort Gottes zeigt es euch doch so herrlich, dass es dort wieder erkennt. Und darum ist so wichtig, dass ich das ergreife. Und dann diese herrliche Friedensbotschaft, dass ich mächtig werde. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Wo der Paulus sich ausstreckt, ich möchte immer mehr ihn erkennen, immer mehr den Christus. Denn Jesus mit seiner Auferstehungsbotschaft, mit immer mehr in ihn hineinwachsen, von ihm erfüllt und von ihm getrieben sein. In der Offenbarung sehen wir auf einmal noch den Menschen, der Jesus abgelehnt hat, den Antichristus in der schrecklichen Entfaltung. Das ist in der Offenbarung also das schrecklichste Bild. Der gegen Christus selber die Erlösung der Welt schafft. Wir sind schon mittendrin in diesem großen Prozess. Und da muss man sich entscheiden. Ich will brechen mit diesem Antichristus, der den Erlösenden nicht, Christus nicht braucht. Ich habe viel in meinem Leben von Menschen gehört, die ganz stolz gesagt haben, wegen mir hat Jesus nicht sterben müssen. Es graust einen manchmal, wenn man so einen Satz hört. Herr, erbarm dich. Wenn ein Mensch über sein Leben das spricht, ich brauche dich nicht. Ich möchte zum Schluss kommen und sagen, es ist heute so schön, dass man so viele Kugelschreiber hat. Bei der Werbung werden sie einem überall nachgeworfen und da hat man 3 im Auto liegen und in dem Anzug nur einen, in der Mappe nochmal 2 und so weiter. Das ist so schön, wenn man einen verliert, ist es nicht sehr tragisch, ein Kugelschreiber, dann nehme ich eben den anderen. Ein Kugelschreiber, ein Kuli, den findet man überall, das ist nicht tragisch. Unser Leben ist nicht wie ein Kuli vielfach ersetzbar. Dass ich als Mensch geboren wurde, in meiner ganz gewissen Prägung, es gibt, meine Namen sind ja sehr komisch, es ist ein Unikat, es gibt sonst nimmer. Wenn Sie im Internet meinen Namen im Telefonbuch eingeben, brauchen Sie keinen Ort und keinen Familiennamen mehr, dann haben Sie schon meine Adresse, weil das so singulär ist. Aber wir sind aber auch in unserer ganzen Art, sind wir ganz ein. Eigene Leute in unserer eigenen Persönlichkeit, aber wir haben nur ein Leben, das ist nicht austauschbar, das ist nicht austauschbar. Was machst du mit diesem einen Leben? Und dass jede Stunde schad, wo man es nicht Jesus weiht, dass er daraus etwas zu seinem Lobe formt und macht. Und das ist so schön, das Bild, das Jesus gebraucht hat von der Rebe im Weinstock. Die Rebe, die im Weinstock verwurzelt ist und der Weinstock treibt die Frucht durch diese Rebe. Es gibt unnütze Reben, die keine Frucht mehr essen. Ich will doch Frucht bringen für dich. Und das erleben wir heute in vielen Teilen der Welt. Ist ganz gewaltig, ist ja in der islamischen Welt für uns unglaublich, selbst im Iran, wie ungeheuer. Ich glaube, es ist am Mittwoch erzählt, oder nicht? Ich bin nicht mehr sicher. Erzählt am Mittwoch vom Iran, wie so viele Gläubige dort sind, ungeheuer. Ich habe es erzählt von Algerien, was da der Youssef erzählt hat, von den Berbern und so weiter. Es ist ja ungeheuer, was heute geschieht. Wir haben es erlebt in Afrika, in Nordnigeria, wir erleben es im Somaliland, wir erleben es heute in Nordkorea, in Laos, Kambodscha, überall in Christenverfolgungsländern, wo der Kampf um die Gültigkeit des Jesus-Evangeliums entbrannt ist. Übrigens, diese Leute haben noch nie uns um Freiheit gebeten. Wenn heute etwa Open Doors immer sagt, es geht um die Freiheit. Ich bin Kauder sehr dankbar, dass er als Politiker sich einsetzt. Aber die Christen haben noch nie um Freiheit gebeten. Sie haben immer nur gebeten, dass wir für sie einstehen, damit sie das Evangelium sagen können, an ihrem Platz. Ich habe in der Zeit von Lichtenmoschen nie einen gehabt, der Asyl bei uns beantragt hat. Nie. Auch heute bei Hilfebrüdern nie. Obwohl die Leute dringend medizinische Behandlung wollen. Sie sagen, wir wollen an unserem Platz treu bleiben, wo der Herr uns hingestellt hat und wollen ihn bekennen. So wie es die ersten Christen getan haben, auch in der Christenverfolgung. Und das ist so wichtig, aber wir wollen Frucht bringen für unseren Herrn. Und darum wundern Sie sich nicht mehr, dass gerade die Verfolgungsgebiete sind, die Gebiete, wo am meisten Menschen zum Glauben kommen heute. In einer unfassbar großen Zahl. Und das erleben wir auf eine überwältigende Weise in all den Usbekistan, die es ganz schwere Verfolgung hat und wo das Zeugnis der Christen weitergeht. Kein Usbeke ist deshalb geflohen. Auch bei den Kasachen sieht es nicht gut aus, die Kirgisen. Und schon vor ein paar Jahren war das so gewaltig wie Heinrich Voth, das ist ja der Evangelist, der ist nicht ausgesiedelt wie der, der blieb dort unter Franz Thiessen in Kirgisistan. Und die haben angefangen und gesagt, liefert uns, wir brauchen Bibelteile für unser Volk. Und die Muslime verbrennen doch eure Bibelteile. Nee, die sind offen. Und da sind hunderte von Gemeinden entstanden. Und jetzt regt sich der Staat und hat diese Gemeinden verboten. Die orthodoxe Kirche sagt, das sind sowieso Sekten, die müssen verboten werden. Jetzt beten sie für diese Leute, dass sie treu bleiben. Aber für uns wichtig, dass wir ganz anders in der Jesus-Nachfolge leben. Und dass wir uns nicht treiben lassen von einer Zeit, von einer oberflächlichen Zeit, in der wir sind, die nur nach irdischen Gütern jagt und wir stehen in Gefahr, uns zu sorgen um unsere Rente. Dabei wird keine Generation mehr nach uns so eine Rente haben wie wir Älteren. Nie gibt es das mehr. Und dieser Wohlstand wird auch nicht vererbbar sein. Und darum müssen wir wissen, das sind nicht unsere Hauptfragen. Auch medizinisch haben wir eine beste Versorgung. Die Hauptsache ist doch, ob wir in unserer Zeit Frucht bringen für unseren Herrn. Und dazu wünsche ich Ihnen, dass Sie sich ihm neu weihen und sich von ihm gebrauchen lassen, weil das kein größeres Glück und keine größere Freude gibt, als anderen Menschen zur neuen Geburt zu helfen. Zum Durchblick, dass sie Jesus erkennen. Die größte Freude. Wenn Menschen sagen im Himmel, der hat mir geholfen. Der war ein Werkzeug der Gnade Jesu. Wunderbar. Dürfen wir beten. Deshalb bekehren sich auch in Nordnigeria so viele Muslime. Gerade bei den Muslimen hätte ich nie gedacht, dass es so aufbrechen kann. Aber es ist immer nur das Jesuszeugnis. Nie ein Wort über Religion. Nie. Sagen Sie nie was Schlechtes über Koran oder über den Propheten. Da schlagen Sie alle Türen zu. Erzählen Sie den Leuten, was Ihnen Jesus bedeutet. Das ist immer das Einzige, was Menschen zieht. Ihr sollt meine Zeugen sein. Was anderes wird nicht von uns verlangt. Wir können nicht was anderes als erzählen, wie wir es erlebt haben. Und denen sagen, das darfst du so erleben, dürfen wir den Kranken zusprechen. Und dann das Wort. Das Wort gilt und das ist wahr. Das wollen wir den Kranken sagen und den Sterbenden. Daran kann man sich halten. Unser Glaube fußt und basiert auf den Verheißungen des Wortes Gottes. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir wollen dir danken, dass du in unserem sehr begrenzten irdischen Leben das neue Leben mit dir anbrechen lässt, dass wir dich erfahren dürfen in deiner Gnade, in deiner überwältigenden Macht. Herr, gebrauche uns als deine Zeugen. Reinige unser Leben von aller Untugend, von allem Bösen, von allem Sturen, Eigensinnigen. Mach uns zu neuen Menschen nach deinem Herzen. Wir bitten dich auch für diese Stadt, auch wo du uns gebrauchst in dieser Stadt als deine Zeugen. Wir bitten dich für deine Christenheit hier. Gebrauche sie, dass sie keine stummen Hunde sind, dass sie nicht über alles Allotria reden, sondern über dich, den Heiland, den Retter. Und dass wir diesen Ruf ergreifen müssen von dir, dass es eine Zeit und seine Stunde hat. Herr, gib doch noch einmal eine Erweckung in unserem Volk, ein Aufbrechen, neues Aufbrechen und segne dazu auch diese Gemeinde. Aber auch die, die jetzt nicht unter uns sein können, weil sie krank liegen, kehre bei ihnen ein und segne sie. Amen.
Ja, ich hoffe, Sie haben heute nicht nur versucht zu sehen, sondern haben auch gehört. Und so Gott will, kommen Sie vielleicht auch durch die Höllenfahrt der Selbsterkenntnis dann zu der Himmelfahrt der Gotteserkenntnis. Fand ich ein sehr schönes Wort. Und vielleicht haben Sie noch Fragen dazu oder suchen noch das Gespräch. Und dann können Sie gerne hier bleiben. Es wird jetzt im Anschluss noch was zu essen geben und Tee und Kaffee. Außerdem haben wir morgen um 10 Uhr auch Gottesdienst. Da dürfen wir dich wiederhören. Und am Mittwoch um 19.30 Uhr haben wir Bibelstunde, jeden Mittwoch. Wir werden auch demnächst wieder einen Impulsabend haben. Ja, aber wenn Sie nach Hause müssen, dann wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg. Seien Sie gesegnet. Und zum Abschluss wollen wir jetzt gemeinsam noch ein Lied singen. Vor Ihnen wieder aus den roten Liederbüchern. Die Nummer 331. Du gibst das Leben. Die Nummer 331. Gott befohlen.